Hinweis: Das folgende Feature thematisiert Gewalt und Missbrauchsfälle.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
An einem kalten Tag im Februar 2023, mittags gegen 2, fällt einem Mitarbeiter des Berliner Ordnungsamtes ein parkender VW Caddy auf. Das Auto mit den getönten Scheiben und dem Aufkleber Schultransport steht im Halteverbot. Und als der Mitarbeiter hinter der Frontscheibe nach einem Parkschein sucht, sieht er aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf der Rückbank. Später wird er bei der Polizei zu Protokoll geben, was genau ihm aufgefallen war.
Ein Agieren zweier Personen auf der Rückbank. Aus erster Hinsicht nicht erkennbar, ob Mann oder Frau. Nach mehrmaligen vor dem Auto hin und her laufen nahm ich eine dieser Personen wahr. Daraufhin blieb ich vor dem Fahrzeug stehen und schaute auf die Reaktion dieser besagten Person. Daraufhin vermute ich wahrgenommen zu haben, dass diese Person sich die Hose erst einmal richtig bekleiden musste oder schließen musste oder hochziehen.
Dann handschriftlich nachgetragen?
Ich habe es zumindest so gedeutet, kann es aber nicht zu 100% bestätigen. Nach meiner Feststellung saßen die Personen nebeneinander. Nachdem ich entdeckt wurde, wurde rübergerutscht vom mittleren Sitz auf den Außensitz hinter dem Fahrersitz. Meinem Empfinden nach wurde sich bereit gemacht zum Aussteigen. Durch die getönten Scheiben war nicht alles sichtbar. Der Fahrer ist auf der Fahrerseite ausgestiegen. Er schloss die Schiebetür wieder, kam um das Auto hintenrum zu mir und rechtfertigte sich mit den Worten: Ich wollte sie nur anschnallen. Sie schnallt sich immer ab. Ich begrüßte ihn und wollte wissen, ob alles in Ordnung ist. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Ich hatte Schultransport gelesen und wollte wissen, wen er befördert. Ich wollte mich vergewissern, ob alles okay ist. Und er öffnete die Schiebetür der hinteren Beifahrerseite. Ich habe die junge Frau gesehen und gefragt, wie alt sie ist. Er sagte, sie ist auf jeden Fall über 18.
Die junge Frau auf der Rückbank soll hier Mathilda heißen. Mathilda ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, dunkelblond, sie ist hübsch und sie hat, nachdem sie bei der Geburt durch einen Ärztefehler mehrere Minuten lang keinen Sauerstoff bekam, eine starke Mehrfachbehinderung. Mathilda spricht nur sehr wenige Wörter, sie sitzt im Rollstuhl, hat eine Spastik und alleine abschnallen kann sie sich definitiv nicht. Nachdem der Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Personalien des Fahrers aufgenommen hat und den Eindruck bekommen hat, dass Mathilda sich nicht äußern kann, lässt er den Mann trotz seines mulmigen Gefühls weiterfahren. Was er aber macht? Er recherchiert Mathildas Wohngruppe, ruft an und berichtet über seine Beobachtungen und den Verdacht, dass Mathilda zum Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein könnte. Die Wohngruppe verständigt daraufhin die Polizei. Mathildas Kleidung und das Inkontinenzmaterial werden noch am Nachmittag zur Spurensicherung gebracht. Ein Ermittlungsverfahren kommt ins Rollen. Der Fall Mathilda wird Kreise ziehen.
Blackbox Behindertenfahrdienste. Über Lücken im Schutz gegen Gewalt und Missbrauch. Ein Feature von Gesa Ufer.
Ich glaube, das ist erstmal der ganz besonders außergewöhnliche Fall, dass überhaupt jemand hinsieht. Ja, weil ich befürchte, dass in der Regel, dass die meisten Menschen weitergehen werden in so einer Situation oder selbst wenn sie irgendwas auffällig fänden, sich das dann selbst wieder wegwischen und denken, ja, dafür bin ich nicht zuständig.
Sagt die Berliner Anwältin Christina Klemm, die Mathilda im Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer vertritt. Seit 30 Jahren verteidigt Klemm Opfer geschlechtsspezifischer und rassistischer Gewalt, sehr häufig Frauen und besonders schutzbedürftige Menschen. Mathildas Eltern leben getrennt. Als die Mutter an diesem Tag den Anruf von der Wohngruppe bekommt, ist sie fassungslos und sieht gleichzeitig einen Verdacht bestätigt, den sie lange immer wieder weggewischt hat. Seit vielen Jahren holt der Fahrer ihre Tochter ab. Er hat sich schon in die Kita und später in die Schule gebracht. Ein paar Jahre herrscht Funkstille, nachdem der Arbeitgeber dem Fahrer gekündigt hatte. Andere Fahrer kommen und gehen. Doch es bleibt schwierig, jemanden zu finden, der flexibel die Fahrten zwischen den verschiedenen Einrichtungen, dem Vater oder der Wohnung der Mutter übernehmen will.
Geschätzte 10.000 Fahrten für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Erwachsene finden täglich allein in Berlin statt, die von Fahrdiensten übernommen werden. Es gibt große, seriöse Unternehmen am Markt mit bis zu 200 Angestellten, die je nach Firma regelmäßig geschult werden und bei der Einstellung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt haben. Es gibt aber auch zahlreiche Fahrer und Fahrerinnen, die selbstständig arbeiten. Die behördlichen Hürden sind verblüffend niedrig. Anders als für Taxifahrer reicht es hier, ein Gewerbe anzumelden, ein Fahrzeug zu kaufen, das im Jahresturnus statt alle 2 Jahre durch den TÜV muss. Und los geht die Fahrt. Der Genehmigungsbehörde ist nicht bekannt, wer in der Behindertenbeförderung aktiv ist. Und wer in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist, heuert kurzerhand beim nächsten Betrieb an oder macht sich selbstständig.
Auch Mathildas Fahrer hat sich, nachdem ihm sein Arbeitgeber gekündigt hatte, selbstständig gemacht. Und Mathilda ist ausgezogen. Nachdem die Familie niemanden findet, der die junge Frau morgens von der Wohngruppe zur Arbeit und nachmittags zurückbringen kann, erinnert man sich an diesen Fahrer von früher. Der zeigt sich sofort kooperativ und bietet gerne seine Dienste an. Er ist fröhlich und zuverlässig. Mathilda scheint ihn zu mögen. Wenn er kommt, ist sie aufgeregt, juchzt, bekommt rote Flecken im Gesicht, wippt stark mit dem Oberkörper. Doch der Mutter fallen immer wieder Ungereimtheiten auf. Ungewöhnlich aggressiv ist ihre Tochter häufig nach der Rückkehr, brüllt stundenlang und beißt sich selbst. Manchmal kommt die junge Frau viel später am Ziel an als ausgemacht, mitunter eine ganze Stunde, ohne dass der Fahrer Bescheid gibt oder telefonisch erreichbar wäre. Auf Nachfragen kann er alles erklären. Er habe im Stau gestanden. Er hätte noch einen anderen Fahrgast abholen müssen, lange vor dessen Tür warten müssen. Das Handy sei dabei im Auto geblieben. Einmal kommt Mathilda mit zerrissenem Inkontinenzmaterial an, obwohl sie vor der Abfahrt von den Betreuern in der Werkstatt noch frisch gemacht worden war. In Mathildas Mutter wächst ein Verdacht. An diesem Tag im Februar will sie Klarheit. Gemeinsam mit ihrer Tochter sucht sie die Gewaltschutzambulanz in der Berliner Charité auf. Hier werden Verletzungen dokumentiert und DNA-Spuren sichergestellt, um im Fall einer Anzeige rechtskräftige Beweise in der Hand zu haben. Mathilda, die Wartezimmer hasst und normalerweise sehr schnell sehr unruhig wird, macht geduldig mit. Zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie gynäkologisch untersucht. Spermaspuren werden keine gefunden. Der behandelnde Arzt vermeldet aber irgendwann lakonisch den Satz: Jungfrau ist sie nicht mehr. Die Mutter ist bestürzt. Zum Glück ist noch eine andere Ärztin im Raum, die sofort abwiegelt. Das müsse nichts heißen, das könne auch durch Sport oder eine andere Bewegung passiert sein. In den folgenden Tagen ist an Mathilda keine große Wesensveränderung erkennbar, außer der Tatsache, dass sie viel mehr schläft als sonst. Ihre Mutter spricht von einem regelrechten Dornröschenschlaf, in den ihre Tochter für Wochen gefallen sei. Das Warten beginnt. Weitere Wochen und Monate ziehen ins Land, ohne dass Mathildas Familie von irgendeiner Stelle über den Stand der Ermittlungen informiert würde. Das sei völlig normal, heißt es von Leuten, die sich da auskennen. Mathildas Mutter findet in dieser Zeit Verbündete und Hilfe, von der sie gerne viel früher gewusst hätte, dass es sie in Berlin gibt. Die Mutstelle zum Beispiel, eine Fachberatungsstelle der Lebenshilfe, die Menschen mit Lernschwierigkeiten berät, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, aber auch deren Angehörige, Freunde, Fachpersonal. Der Bedarf ist groß, über 100 Betroffene kommen jährlich und überdurchschnittlich oft sind es Frauen, die sich an die Mutstelle wenden, sagt die Leiterin der Beratungsstelle Pia Witthöft. Das Ergebnis einer großen bundesweiten Studie aus dem Jahr 2013 käme zu ähnlichen Ergebnissen, so Pia Witthöft.
Also unterm Strich, ohne ins Detail zu gehen, muss man davon ausgehen, dass bis zu jede zweite Frau mit Behinderung mindestens, also ich würde sogar sagen, dass aus unseren persönlichen Erfahrungen, aus der Betreuung oder auch aus der Beratungsarbeit, dass es eher noch häufiger ist, aber dass ungefähr jede zweite Frau mit einer Behinderung in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt erlebt und davon auch teilweise schwere Gewalt, also auch sexualisierte Gewalterfahrung macht.
Thank you. In Deutschland leben rund 200.000 Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Ungefähr 330.000 Menschen sind in Werkstätten beschäftigt. Dass diese Menschen grundsätzlich viel häufiger Opfer von Gewalt werden als der Bevölkerungsdurchschnitt, hat vielfältige Gründe. Bei den meisten Menschen mit Beeinträchtigungen herrscht eine starke Abhängigkeit vom Pflege- und Betreuungspersonal und der Alltag ist fast durchweg fremdstrukturiert.
Das alles trifft in starkem Maß auch auf Mathilda zu. Und noch ein wesentlicher Punkt, den Pia Witthöft von der Mutstelle so beschreibt.
Menschen mit Beeinträchtigungen sind unter anderem auch deswegen häufig von Gewalt betroffen, weil sie zum Beispiel behinderungsbedingt sich nicht gut äußern können, weil sie nicht gut verstanden werden, weil vielleicht auch ihre Abwehrreaktion nicht gut verstanden wird, manchmal auch ihre Mimik oder ihr Verhalten missgedeutet wird, dass vielleicht auch ein Mensch, der sich gerade annähert, das Gefühl hat, ach, ich werde hier so freundlich angelächelt, ist alles in Ordnung, aber das Lächeln ist vielleicht nicht unbedingt identisch mit dem Gefühl dahinter.
Ein weiteres Problem: Menschen mit Behinderung wird häufig ihr Recht auf eigene sexuelle Selbstbestimmung abgesprochen und viele haben kaum die Möglichkeit, ein Gefühl für die Integrität des eigenen Körpers zu entwickeln. Pia Witthöft von der Berliner Mutstelle erklärt, warum.
Menschen, die vielleicht nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine körperliche Beeinträchtigung haben, die wachsen oft auch damit auf, dass viel an ihrem Körper manipuliert wird. Manchmal einfach, weil es sein muss, aus medizinischen, therapeutischen Gründen. Und da fällt es dann sicherlich auch ganz schwer, also sozusagen in der Körpersozialisation, die Erfahrung zu machen von, das ist mein integres Ich, ja, so mein unverletzliches Ich, an das nicht jeder einfach ran kann, sondern wo einfach was nur für mich ist. Und wo eine Berührung, eine intime Berührung schon was Besonderes ist, was ich auch explizit zulasse oder wozu ich einlade oder was ich explizit von mir weise. Und wenn man viel andere Erfahrungen gemacht hat, egal aus welchem Grund, verliert man einfach dieses Gefühl für meins, deins, Körper, innen, außen, Grenzen.
Mathilda hat kaum eine Chance, diese Grenze kennenzulernen, geschweige denn kommunizieren zu können, wenn sie aus ihrer Perspektive verletzt wird. Von Geburt an wird sie von verschiedensten Menschen gewickelt, angezogen, getragen, in Autos gesetzt und wieder herausgehoben, in ihrem Rollstuhl von einem Ort zum nächsten geschoben. Menschen ihre Integrität zu vermitteln und sie in die Lage zu bringen, Grenzen benennen zu können, das ist eine große Aufgabe, auch in den Gewaltschutzkonzepten, wie sie Sascha Umidi gemeinsam mit 16 Trägerorganisationen für praktisch alle Berliner Werkstätten ausgearbeitet hat.
Also ich bin nicht so eine Anlaufstelle wie die Mutstelle oder sowas. Also ich habe hier kein hohes Aufkommen an Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Aber es melden sich schon auch mitunter hier Leute, die Gewalt erlebt haben.
Wenn eine sexualisierte Gewalttat zur Anzeige gebracht wird, das ist auch die Erfahrung von Sascha Umidi, verlaufen die meisten Verfahren im Sande. Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung noch mal mehr. So auch im Fall von Mathilda. Schon im April 2023 stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren zum ersten Mal mit der Begründung ein, der Zeuge vom Ordnungsamt habe nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, dass der Fahrer seine Hose habe schließen müssen. Vielleicht habe er sie ja nur hochziehen müssen, beim Versuch, Mathilda anzuschnallen. Die Rechtsanwältin Christina Klemm legt Einspruch ein und verlangt, auch die Ergebnisse der Spurensicherung zu berücksichtigen. Das Untersuchungsverfahren wird wieder aufgenommen. Zentral für das Verfahren bleibt die Tatsache, dass Mathilda selbst keine Aussage zu dem hat machen können, was vorgefallen ist. Sind an dieser Stelle alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden? Fest steht, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben grundsätzlich Schwierigkeiten, von Polizei und Ermittlungsbehörden ernst genommen zu werden. Da ist einerseits oft die Schwierigkeit, einen Sachverhalt chronologisch richtig zu erinnern und ihn entsprechend zu schildern. Da ist andererseits die Vernehmungssituation an sich, die viele einschüchtert, selbst Menschen ohne Beeinträchtigung. Häufig sind es, wie im Fall von Mathilda auch, die sprachlichen Barrieren, die Zeugenaussagen verhindern. auf welche konkrete Hilfe Menschen angewiesen sind, die nicht verbal kommunizieren können, beschreibt Lisa Polkert von der Mutstelle so.
Sie brauchen oft Unterstützung durch Personen, die sie sehr gut kennen, die wissen, wie sie kommunizieren und wie sie ihre Körpersprache und ihre Mimik wahrnehmen müssen, um das einordnen zu können, was sie sagen möchten. Und wichtig ist auch, dass Menschen, die beispielsweise unterstützte Kommunikation nutzen, das können beispielsweise Bildkarten oder auch elektronische Geräte wie Talker sein, dass diese Geräte so eingestellt sind, dass sie sich auch äußern können. Also es besteht eine Abhängigkeit von den Menschen, die die unterstützte Kommunikation nutzen, zum Unterstützungssystem, zu den BetreuerInnen, weil diese einstellen, was kann die Person überhaupt mit ihrem Talker sagen und was nicht. Manche arbeiten mit Bildern, manche mit augengesteuerter Wortaussprache. Und das ist total schwierig. Wenn es wirklich vorgefertigte Wörter sind, müssen diese auch hinterlegt sein. Dann müssen zum Beispiel alle Körperbereiche benannt werden, um sagen zu können, ich wurde beispielsweise an meiner Brust berührt.
Sascha Umidi glaubt, dass alle eine bessere Ausbildung brauchen, um adäquat mit eingeschränkten Menschen umgehen zu können.
Und ich würde denken, dass das etwas ist, was sozusagen gesteigert werden muss oder weiter verfolgt werden muss. Dass zum Beispiel auch Polizei zu solchen Punkten wie einfache und leichte Sprache stärker geschult werden muss. Dass sie sozusagen auch im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen ein Stück weit stärker sensibilisiert werden. Aber das würde ich denken, dass es auch für die Staatsanwaltschaft und auch für Richter und Richterinnen gilt. Vielversprechend finde ich auch solche Ansätze wie zum Beispiel so Prozessbegleitung, was ja auch die Opferhilfe anbietet. Das ist so etwas, wo ich denken würde, das wäre gut, wenn das ausgebaut werden würde.
Viel mehr aber, da ist sich Sascha Umidi sicher, müsse getan werden, um Gewalttaten vorzubeugen. An dieser Stelle offenbart der Fall von Mathilda einen dramatischen Missstand. Für Behindertenfahrdienste gibt es faktisch keine rechtlich bindenden Konzepte zur Gewaltprävention. Und das beginnt bereits beim Personal, wie Pia Witthöft von der Mutstelle beschreibt.
Mitarbeitende in Einrichtungen sind in der Regel pädagogisches Personal, also mit unterschiedlich intensiven Qualifikationen. Mitarbeitende von Fahrdiensten sind das in den allergeringsten Ausnahmefällen nur. Also Fahrdienste müssen sich überhaupt nicht qualifizieren. Die brauchen einen Personenbeförderungsschein, das war's. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Voraussetzungen. Es wird auch kein erweitertes Führungszeugnis eingefordert. Es gibt keine Schulung für Fahrdienste. Wie gehe ich um mit Menschen mit Behinderung? Das alles fehlt komplett.
Und das, obwohl viele Menschen mit Behinderung täglich auf den Fahrdienst angewiesen sind und viel Zeit im Bus oder Auto verbringen. Oder beim selbstverständlichen Warten auf den Bus, wie Pia Witthöft beschreibt. Sie beobachtet auch im Alltag viele gewaltvolle Situationen.
Sowas wie angeschrien werden, dass ein Fahrer oder eine Fahrerin einfach einen schlechten Tag hat und das am Fahrgast auslässt, dass grob angepackt werden oder auch dass unfachlich angepackt werden, dass also beim Aussteigen einfach auf eine schlechte Art geholfen wird, die Person dann körperlich verletzt. Das ist dann sicherlich manchmal unbeabsichtigt, manchmal vielleicht aber auch aus einer Ungeduld, das wissen wir natürlich nicht. Und dann gibt es eben die sexuellen Übergriffe, manchmal auch sexuelle Übergriffe zwischen Fahrgästen, die einfach ignoriert, toleriert oder auch belacht werden. So von wegen, habt ihr es schön da hinten? Ne? So, also das sind sehr, sehr viele verschiedene Situationen, die für uns, wenn wir uns vorstellen, den Fahrdienst benutzen zu müssen, wahrscheinlich fast unmöglich machen würden, das dann auch tatsächlich zu tun.
Die Rechtsanwältin Christina Klemm geht noch weiter.
Ich hatte tatsächlich auch schon mehrere Verfahren mit Personen, die Fahrdienste geleistet haben für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und würde sagen, das ist wirklich eine sehr gefährliche oder gefahrenträchtige Situation.
Wie das Ermittlungsverfahren im Fall Mathilda ausgegangen ist? Im Februar 2024, also ein Jahr nachdem das Verfahren ins Rollen kam, erfährt Mathildas Mutter von den Ergebnissen der Spurenanalyse. An Mathildas T-Shirt, dem äußeren Stoff ihrer Unterhose und ihrem Bustier sind zwar geringe Mengen unterschiedlicher männlicher DNA gefunden worden, aber diese Mengen reichen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht aus, eine sexuelle Belästigung, geschweige denn einen Übergriff zu beweisen. Die Anwälte des Fahrers haben inzwischen seine Version der Geschehnisse übermittelt. Er habe, nachdem er im Rückspiegel gesehen habe, dass Mathilda nicht angeschnallt gewesen sei und weil er gut in der Zeit gelegen habe, einen Parkplatz gesucht und sich zu Mathilda auf die Rückbank gesetzt, um sich ein wenig mit ihr zu unterhalten. Weiter heißt es, der Fahrer, der auf sein gutes Verhältnis zu Mathilda und ihren Eltern hinweist, sei erschüttert über die Vorwürfe. Im Mai 2024 wird das Ermittlungsverfahren im Fall Mathilda endgültig eingestellt. Ihre Anwältin Christina Klemm hält alle juristischen Möglichkeiten für ausgeschöpft.
Ja, ich glaube, man muss daraus lernen, also zum einen muss man leider daraus lernen, dass unser herrschendes Strafrechtssystem den Situationen überhaupt nicht nachkommt, wie sie eben in der Realität bestehen und dass gerade Menschen mit Beeinträchtigungen häufig nicht unter den Schutz des Strafrechts fallen. Das muss man lernen und da muss man ganz viel weiter überlegen, wie kann man es eben besser machen. Eben zu überlegen, muss man nicht andere Formen finden.
An dieser Stelle gibt es Grund für verhaltenen Optimismus. Pia Witthöft von der Mutstelle bemerkt ein erstes Umdenken und viel guten Willen.
Also wir erleben tatsächlich, dass die Berliner Ermittlungsbehörden durchaus auch ganz viel Interesse zeigen, auch von uns zu lernen. Also wie gehen wir um mit Menschen mit Lernschwierigkeiten? Worauf müssen wir uns da vorbereiten?
Was den Gewaltschutz bei Fahrdiensten betrifft, so ist durch den Fall Mathilda einiges ins Rollen gekommen. Mathildas Mutter hat gemeinsam mit Pia Witthöft und einigen anderen Interessierten die Arbeitsgruppe Gewaltschutz Fahrdienste gegründet und einen Forderungskatalog verfasst, der bereits in verschiedenen Gremien des Berliner Senats diskutiert wird. Die wichtigste Forderung des Papiers ist für Pia Witthöft,
dass man überhaupt diese Regelungslücke schließt. Also wer ist verantwortlich für Gewaltschutz im Bereich der Fahrdienste? Im Moment fühlt sich niemand zuständig. Das ist unser Eindruck. Und egal in welche Richtung wir fragen. Und diese Regelungslücke, die muss in den Blick genommen und geschlossen werden. Das ist das Allerwichtigste erstmal.
Sascha Omidi hält folgende Forderungen für zentral.
Was ich erstaunlich fand, wo ich nie so drauf gekommen wäre, war zum Beispiel sowas wie so ein Tracking. Also das finde ich zum Beispiel einen wichtigen Punkt, dass man so ein bisschen trackt. Also einfach auch, um eine Kontrolle darüber zu haben, wo befindet sich das Auto gerade. Ich finde es auch einen interessanten Vorschlag zu sagen, okay, keine getönten oder gar keine Scheiben. Also so wirklich eine gewisse Transparenz in diesen Raum, in diesen geschlossenen Raum Fahrzeug mit reinzubringen. Für mich ist aber auch, also gehört zu den wichtigsten Maßnahmen insgesamt im Zusammenhang mit dem Thema Gewaltprävention, die Stärkung und das Empowerment von Menschen mit Beeinträchtigungen.
Was schon jetzt beschlossene Sache ist, für alle, die Fahrdienste nutzen, soll es in Zukunft ein Infoblatt geben, das über die rechtliche Situation aufklärt. Und die besagt zum Beispiel im Fall erwachsener Fahrgäste, dass nicht die Einrichtungen, sondern die rechtlichen Vertreter, also häufig die Angehörigen, Vertragspartner der Fahrdienste sind. Sie dürfen in dieser Funktion darauf bestehen, sich ein polizeiliches Führungszeugnis zeigen zu lassen. Gerd Brettschneider ist seit 30 Jahren Sprecher der Berliner Fuhrgewerbeinnung. Hinter diesem etwas altertümlichen Namen steht der Wirtschaftsverband des gewerblichen Gütertransports und des Omnibus-, Mietwagen- und Krankentransportwesens, dem auch Fahrdienste beitreten können, die Behinderte befördern. Wohlgemerkt freiwillig. Genau diese Grauzone sieht Gerd Brettschneider kritisch. Es gäbe etwa überhaupt keine belastbaren Zahlen zu Fahrdiensten.
Die Freiwilligkeit führt immer dazu, dass man nur einen gewissen Marktanteil abdeckt. Und insofern weiß ich nicht, wer sonst noch am Markt tätig ist und in dem Zusammenhang eben auch der andere Fall, da wir hier keinen regulierten Markt an der Stelle dergestalt haben, dass es Konzessionen oder Genehmigungen oder andere Berechtigungen bedarf, um ein solches Gewerbe auszuführen, entzieht sich das auch unserer Kenntnis, wer diesen Markteintritt mal gewagt hat. Ob die Gewerbeämter in Berlin hier einen Überblick haben, da habe ich auch meine Zweifel dran.
Auf das Forderungspaket der AG Gewaltschutz angesprochen, signalisiert Gerd Brettschneider klare Dialogbereitschaft. Denn auch wenn er persönlich in den über 30 Jahren seiner Berufstätigkeit noch von keinem einzigen Missbrauchsfall gehört hat und sein Gewerbe bislang als unauffällig im besten Sinne beschreibt, sieht er die Wichtigkeit der Aufgabe.
Die Fahrgäste, die unsere Mitgliedsbetriebe in dem Segment befördern, sind eigentlich das höchste Gut, was man im Verkehrsgewerbe eigentlich befördern kann, nämlich zunächst mal Menschen. Das betrifft alle Personenbeförderer, aber dann an der Stelle eben auch Menschen, die eine besondere Sensibilität in der Beförderung erfordern, nämlich Menschen, die mit Behinderungen durchs Leben kommen müssen und die Einschränkungen ausgesetzt sind. Und das erfordert zunächst mal sowohl vom Unternehmer, aber insbesondere auch immer vom Fahrpersonal ein hohes Maß an menschlichem Einfühlungsvermögen, an Sensibilität, an Umsichtigkeit, um letztlich den Erwartungen, die der jeweilige Fahrgast selbst entwickeln kann, aber eben auch den Angehörigen oder den Betreuern, die letztlich unsere Auftraggeber sind, eben in ihren Ansprüchen auch gerecht zu werden. Mit dieser Verantwortung, mit diesem Verantwortungsbewusstsein sollte der Unternehmer und der angestellte Fahrer oder der Selbstständige eben auch seine Aufgaben erfüllen.
Selbst wenn die AG Gewaltschutz mit ihrem Forderungskatalog weitere Verbesserungen erreichen wird, Menschen mit Behinderung bleiben immer auf wachsame Angehörige, Freunde und Betreuer angewiesen. Auch im Fall Mathilda ist die Diskussion nur ins Rollen gekommen, weil eine Person besonders aufmerksam und sensibel war, der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der seinem Instinkt gefolgt ist und so ein Ermittlungsverfahren ins Rollen gebracht hat, das wiederum die strukturellen Missstände erst offenbart hat. Und Mathilda? Pia Witthöft, die Leiterin der Berliner Mutstelle, wünscht sich für die junge Frau in Zukunft,
ja, dass sie viele Impulse bekommt, sich wieder sicher zu fühlen. Das geht jetzt auch direkt an die Wohneinrichtungen, an die Werkstatt, sich wirklich darum zu bemühen, dass alles, was sie braucht, um zum einen zu verarbeiten, aber vor allen Dingen, um sich sicher zu fühlen und vielleicht auch perspektivisch auch noch ermutigt zu fühlen, ich darf auch zeigen, wenn ich was nicht will, ja, dass das all das ihr auch vorgeschlagen und angeboten wird.
Zum Glück hat sich inzwischen auch eine engagierte und zuverlässige neue Fahrerin für Mathilda gefunden. Die Suche hatte sich zunächst schwierig gestaltet und einer der Nachfolger des Verdächtigen war wieder entlassen worden, nachdem Mitarbeiter aus der Werkstatt ihn bei der Abholung beobachtet hatten. Bestimmt nur im Überschwang und voller Herzlichkeit hatte er Mathilda zur Begrüßung ihr T-Shirt hochgezogen und ihr erstmal einen dicken Schmatzer auf den nackten Bauch gedrückt.
Blackbox Behindertenfahrdienste. Über Lücken im Schutz gegen Gewalt und Missbrauch. Ein Feature von Gesa Ufer. Es sprachen Rosario Bohner, Lars Schmidtke und die Autorin. Ton und Technik Peter Weinsheimer. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.